Erinnert ihr euch noch an das letzte Wort vom letzten Sonntag? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben. Es geht da ums Üben. Und demütig sein vor deinem Gott. Ich möchte noch einmal beten. Herr, ich danke dir für diese Musik, die wir hören durften, diese wunderbaren Worte, die wir gelesen haben. Ja, wir sind getrost. Du umgibst uns, du hilfst uns, du segnest uns. Herr, du stehst uns bei. An jedem Tag. Bei jedem Angriff. Bei jeder Situation, die schwierig ist, Herr, da bist du da. Und wir dürfen uns mit dir unterhalten, mit dir sprechen, dich um Schutz bitten. Herr, ich preise dich. Und jetzt möchte ich dich bitten für diesen Abend, Herr, hilf mir. Ich möchte kein einziges Wort zu viel sagen und keines zu wenig und ich möchte verschwinden und du mögest groß sein hier heute Abend und einem jeden begegnen. Wir wollen dich dann mitnehmen nach Hause, in den Alltag. Herr, ich rühme dich. Und jetzt gib Gnade, dass wir innerlich still werden, aufnahmefähig. Herr, du machst uns dein Wort lebendig und groß und durch den Heiligen Geist verständlich, Herr. Wir möchten heute Abend eine große Beute machen. Dein Wort. Und ich danke dir, dass du mehr tust, als ich dich zu bitten imstande bin. Und alle Ehre und aller Ruhm gehört dir ganz allein für Zeit und Ewigkeit. Amen. Meine Freunde, ich möchte heute Abend euch eine Stadt vorstellen, die einen ganz besonderen Namen hat. Diese Stadt heißt Myrtenbaum. Myrtenbaum. Stellt euch mal vor, Myrtenbaum, meine Freunde, das ist jetzt tatsächlich das zweite Diktat des Herrn Jesus in diesem letzten Buch der Bibel. Myrtenbaum heißt wörtlich Smyrna. Das schreibe dem Boten der Gemeinde in Smyrna, schreibe. Das sagt der Erste und der Letzte. Der tot war und ist lebendig geworden. Der Erste und der Letzte, der Erste, meine lieben Freunde, bevor alles existiert hat, vor Himmel und Erde geschaffen wurden. Das alles wurde ja aus dem Nichts erschaffen, meine lieben Freunde, das lesen wir im Hebräerbrief Kapitel 11, aus dem Nichts. Da war das Wort, der Logos. Und dieses Wort hat alles ins Dasein gerufen. Er ist der Erste. Und er ist der Letzte. Das Alpha und das Omega. Der Anfänger und Vollender deines und meines Glaubens. Und meine Freunde, wir haben es hier mit einer ganz besonderen Botschaft zu tun. Dieser Engel, dieser Bote aus der Gemeinde in Smyrna, dieser Gemeinde wird gesagt, ich war tot und bin lebendig geworden, auferstanden. Und Freunde, dieser Gemeinde ist jetzt überhaupt keine Schelte, kein Vorwurf. Ihr erinnert euch noch an letzten Sonntag, als da diese wunderbare Gemeinde dort, meine lieben Freunde, diese Gemeinde, wisst ihr, der Anfänger, der Apostel, diese Gemeinde, die viel gewirkt hat. Zweimal steht, ich kenne deine Geduld, wunderbar, aber dann doch kommt dieses andere. Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Und meine lieben Freunde, wisst ihr, mit dieser ersten Liebe, da ist ja dieses Agape gemeint. Dass du die Agape verlässest im Moment. Meine lieben Freunde, wir gewöhnen uns an so vieles. Wir gewöhnen uns an den Gedanken, dass wir ja errettet sind. Wir gewöhnen uns daran, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir Heilsgewissheit haben, dann wissen wir, also wir sterben ja nicht, sondern wir gehen heim. Wir gewöhnen uns an alle Segnungen, Freunde, und das ist auch ganz gefährlich. Deshalb steht, vergiss nicht. Vergiss nicht, erinnere dich an all das, was er dir Gutes getan hat in deinem Leben bis zu diesem heutigen Tag. Denk zurück, nimm dir Zeit, einmal zurückzudenken, in der Stille, in der Ruhe. Und dann kommst du ins Loben und Danken hinein. Und dann plötzlich bist du oben und du siehst alles hier unten, eben in der Vogelwarte, du siehst es von oben her. Und plötzlich wird dir vieles klar. Meine lieben Freunde, das war Ephesus. Und jetzt bei Smyrna, da steht gar nichts. Kein Vorwurf. Keine Drohung. Sondern, Freunde, diese Stadt, Myrtenbaum, Bitterkeit, übersetzt, meine lieben Freunde, diese Gemeinde war in einer großen Anfechtung drin. Verfolgung. Ich weiß, ich kenne deine Werke und deine Trübsal und deine Armut. Meine Freunde, drei Begriffe. Ich möchte sie noch einmal herausholen. Ich weiß, ich kenne deine Werke. Das waren gute Werke, Freunde. Werke des Glaubens, des Ausharrens. Ich kenne deine Trübsal und deine Armut. Und jetzt kommt eine Parenthese. Freunde, etwas Fantastisches. Du bist aber reich. Stell dir mal vor. Ich kenne deine Armut. Du bist aber reich. Was bedeutet das? Meine lieben Freunde, wenn ich jetzt einen Sprung mache, wenn ich jetzt an das letzte Diktat denke, an die Gemeinde zu Laodicea, da muss er sagen, du glaubst, du meinst, dass du reich bist, aber du bist arm, blind und bloß, armselig. Und hier, meine Freunde, ganz anders. Hier sagt er, ja, arm, arm. Ach, da waren nicht große, reiche Menschen. Aber Freunde, diese Gemeinde, diese Gläubigen waren reich. Was war das für ein Reichtum? Freunde, sie waren völlig abhängig von ihrem Gott. Diese verfolgten Menschen hatten Zugang zu diesem Leben im Himmel. Sie waren in Not, aber Freunde, Not bringt uns ja zum Beten, zum Flehen. Und wenn wir flehen, wenn wir dann das noch mischen mit Danksagung, dann kommt das vor Gott und dann wird der Herr helfen und er trägt uns durch. Und es gibt Dinge, die er zulässt in unserem Leben, die wir jetzt einfach nicht begreifen können. Das brauchst du auch nicht. Du brauchst nicht alles zu verstehen. Denn seine Gerichte sind unergründlich. Und seine Wege unerforschlich. Lass uns das doch einmal begreifen. Meine Freunde, wir können nicht alles einordnen. Und wenn ich jetzt an Basilea Schlink denke, an diese Frau, die hat dieses Wort geprägt: Herr, ich kann dich nicht verstehen, aber ich vertraue dir. Freunde, was ist denn unser Vertrauen? Unser Vertrauen ist, dass er keine Fehler macht. Unser Vertrauen ist, dass er uns lieb hat. Unser Vertrauen ist, dass wir jetzt schon ewiges Leben besitzen, dass wir keine Furcht haben müssen vor dem Tod. Unser Vertrauen, meine lieben Freunde, in der Trübsal, in den Zulassungen, die uns nicht schmecken, ist, dass wir wissen, das ist nicht ewig. Ach, wir sind zwar vielleicht im Moment arm. Arm in jeder Weise und Hinsicht. Aber Freunde, das stimmt nicht. Wir sind reich, weil wir den Herrn haben. Du bist aber reich. Und die Lästerungen von denen, die da sagen, sie seien's und sind's nicht, sondern sie sind des Satans Synagoge. Die da sagen, sie seien Juden und sind's nicht. Freunde, das war die Religion von den meisten gläubig gewordenen Juden, die plötzlich den Messias erfasst haben, Jesus Christus gesehen haben, als ihren Herrn und Heiland, als den Schöpfer, als den Logos, das Wort, das alles ins Dasein gerufen hat, als ihren Erretter und Erlöser, der am Kreuz gestorben ist, am Kreuz von Golgatha. Meine Freunde, die sind nun wirklich reich. Jetzt war da immer die Diskussion, wisst ihr, zwischen Religion und Glauben. Religion, Freunde, Religione. Da gibt es die Religionskriege, da gibt es die Nöte, der Hass und das Durcheinander. Aber dann haben wir den Glauben. Sie sagen, sie seien's und sind's nicht. Kennt ihr solche Menschen? Meine Freunde, die einzige Bildung, die sie haben, ist die Einbildung. Sie bilden sich alles ein und es ist nichts dahinter. Du bist aber reich. Sie sind des Satans Schule, Freunde. Wenn ich jetzt hier in meinem Thema schreibe heute haben wir wieder diese Schulen, wo die Menschen gelehrt werden, Freunde, dass die Bibel eigentlich ein Märchenbuch sei. Man muss die Bibel entmythologisieren. Man kann doch nicht an Wunder glauben, sondern wir müssen doch unsere fünf Sinne wachhalten. Es gibt's doch nicht, was die Bibel alles erzählt. Freunde, die Schule. Und da sind die Reichen im Geist. Sie sind reich durch den Glauben an Jesus Christus. Sie sind reich, weil sie Gottes Wort haben und der Bibel glauben. Sie sind reich, meine lieben Freunde, weil sie sich nie einsam fühlen. Weil sie wissen, er ist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Sie sind reich, weil sie die Salbung des Heiligen Geistes erleben. Freunde, dieser Heilige Geist, der uns das Wort öffnet, lebendig macht. Und du darfst es aufnehmen, in dich hineinnehmen. Du bist aber reich. Ist das nicht wunderbar? Wisst ihr, meine lieben Freunde, ich habe gesagt, Smyrna heißt Myrtenbaum. Es geht um die Myrrhe. In der Stiftshütte und im Tempel, da gibt es ganz am Schluss des Heiligtums, direkt vor dem Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt, den sogenannten Räucheraltar. Und Tag und Nacht, Freunde, wird dort geräuchert. Und das Allermeiste ist die Myrrhe. Und wisst ihr, was mit dieser Myrrhe passieren muss? Die wird zerstampft. Und erst dann kommt der Geruch, die Würze hervor. Und Freunde, dieser Rauch dort, von dieser Myrrhe und von allem Möglichen, das sind die Gebete der Heiligen. Freunde, als Geruch des Lebens zum Leben, diese Gebete, dieses Wissen, es gibt diesen Gott und an den darf ich mich anklammern und er hilft und er denkt an mich und er will mir helfen und ich bin nie einsam, er ist bei mir alle Tage und ich darf mit ihm alles bereden. Meine lieben Freunde, wir tun es viel zu wenig. Für jede Kleinigkeit kannst du ihn anrufen. Die Leitung ist nie besetzt. Du erreichst ihn mit deinen Bitten. Deshalb sagt die Bibel, unser Wandel ist im Himmel. Freunde, wir sind schon in Verbindung mit diesem Herrn. Auch wenn wir jetzt noch hier unten in diesem Leben sind, Freunde. Ach, in der Trübsal. Vielleicht in der Verfolgung, weil wir so gläubig sind. Meine lieben Freunde, Verfolgung. Ich lese jetzt weiter. Fürchte dich vor der keinem, dass du leiden wirst. Hab keine Angst. Meine Freunde, ich will euch etwas sagen. Alle 5 Minuten wird ein Mensch hingerichtet, nur aus einem Grund, weil er Christ ist. Die größte Christenverfolgung aller Zeiten ist jetzt, heute, in dieser Welt, im 21. Jahrhundert, die schlimmste. Och, davon wird kaum geredet, kaum. Ab und zu wird es ein klein bisschen beleuchtet. Meine lieben Freunde, deshalb ist diese Botschaft, dieses Diktat an Smyrna für uns dermaßen wichtig. Natürlich hier, wir in der Schweiz. Ach ja, wir in der Schweiz. Meine Freunde, wir haben ein ganz großes Privileg. Wisst ihr das? Heute Morgen habe ich gepredigt in Schaffhausen. Und dann haben wir die erste Strophe von unserem Schweizer Psalm gesungen. Schweizer Volk, betet! Meine lieben Freunde, heute ist Buß- und Bettag, wisst ihr das? Und wir hatten Bundesräte früher. Wir wollen die von heute segnen, für sie einstehen und beten. Ich bin dankbar für alles, was sie getan haben. Aber Freunde, ich denke an einen Bundesrat Wahlen. Der hat für den Buß- und Bettag einen Artikel geschrieben. Dann habe ich gesehen und gewusst und gefühlt, dieser Mann ist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ein gläubiger Mensch. Und ich bin dankbar für jeden Parlamentarier, der gläubig ist. Und Freunde, wir haben den Auftrag, für unsere Regierung einzustehen und zu beten. Heute ist Buß- und Bettag, wisst ihr das? Und es geht uns Schweizer unverdient gut. Und das sollte uns ein dankbares Herz geben. Das ist so wichtig. Also fürchte dich nicht. Fürchte dich vor keinem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Und auf das ihr versucht, auf das ihr geprüft werdet und werdet Trübsal haben 10 Tage. Meine lieben Freunde, 10 Tage. Es ist also begrenzt. Ich möchte jetzt auf diese Tage nicht groß eingehen. Das bedeutet, es ist nicht ewig. Freunde, es hat ein Ende. Für diese Gemeinde dort in Smyrna war es schrecklich. Ich will euch 2 Zahlen nennen, Freunde. Stellt euch mal vor. In der ersten großen Verfolgung in dieser Stadt wurden 1500 Christen getötet. Smyrna. Myrrhe. Bitterkeit. Zwei, drei Jahre später wurden wieder 800 Menschen hingerichtet, weil sie Christen waren. Da war das Heidentum noch unwahrscheinlich mächtig und man wehrte sich gegen diese Sekte, gegen diese Gläubigen. Und meine Freunde, ich sage euch, heute ist die Verfolgung enorm weltweit gegen die wahren Christen, gegen die wiedergeborenen Gläubigen, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Meine lieben Freunde, das ist so etwas Unwahrscheinliches und wir brauchen keine Angst zu haben. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Denn, meine Freunde, auch in der Verfolgung war Gott mit ihnen und hat ihnen geholfen. Siehe, der Feind, der Teufel, wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf dass ihr geprüft werdet und werdet Trübsal haben 10 Tage. Und jetzt kommt ein wunderbares Wort. Sei getreu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Sei getreu bis an den Tod. Meine lieben Freunde, stellt euch mal vor, ich habe hier mir in meinem kleinen gelben Zettel etwas Lustiges aufgeschrieben. 2-mal geboren werden, das heißt einmal sterben, und das ist überhaupt nicht wahr. Das heißt heimgehen, wenn wir hier unten sterben. Also 2-mal geboren werden, einmal, indem wir wirklich geboren werden. Ich glaube, ich habe euch schon letzten Sonntag gesagt, dass wir wieder Uropa und Uroma geworden sind. Der Kleine heißt Moritz. Jetzt warten wir auf den Max, ne? Ja, ist ja klar. 1-mal geboren werden. Das heißt, 2-mal sterben. Ich will es euch erklären. 1-mal geboren werden heißt 2-mal sterben. Was heißt denn 2-mal geboren werden? Das erste einmal, da bist du auf die Welt gekommen. Freunde, wir waren alle mal jung. Das hat der König David einmal gesagt. Ich bin jung gewesen und alt geworden. Und er kann nur loben und preisen. Ach, der Mann, der wurde sehr, sehr, sehr verfolgt. Er war auf der Flucht vor dem König Saul, meine Freunde. Er hauste in Höhlen, ich denke an die Höhle Adulam, eine Riesenhöhle, wo dann viele zu ihm gestoßen sind. Und dann hat er dort Psalmen gesungen. Fantastisch! Einmal kommen wir auf die Welt als Kind und dann gibt es die zweite Geburt. Die Wiedergeburt zu einer lebendigen Hoffnung. Und die, meine lieben Freunde, die sterben nur einmal. Entschuldigt, die sterben gar nicht, denn sie sind jetzt schon hinübergewechselt vom Tode zum Leben. Die gehen dann heim, meine lieben Freunde. Nur einmal geboren werden, fleischlich sein, mit Gott nichts am Hut haben. Nur dem Mammon dienen. Freunde, dem Mammon. Du kannst nicht 2 Herren dienen. Entweder oder. Entweder du dienst dem Mammon oder Gott. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle arm sein müssen. Nein, 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 nein. Es geht um einen ganz anderen Reichtum. Du bist arm, aber das stimmt nicht. Du bist eigentlich reich, sagt er den Gläubigen in der Verfolgung, den Gläubigen in Smyrna. Meine lieben Freunde, diese Myrrhe, die zerhackt werden muss, zerstampft werden muss, damit sie ihren Duft, diesen Geruch zum Leben von sich gibt und als Symbol diesen Duft gen Himmel schickt, wie unsere Gebete, wie unsere Fürbitte, meine Freunde, unser Verbundensein mit dem Herrn. Das ist so etwas ganz, ganz Wunderbares. Meine Lieben, das ist ganz herrlich. Ich möchte jetzt mit euch noch einen Text aufschlagen, und zwar im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, und da lese ich die Verse 17 und 18. 2. Korintherbrief. Und hier Kapitel 4. Und da habe ich einen ganz besonderen Vers. Siebzehn und achtzehn, hört mir zu. Ich lese schon den Vers 16. Wir werden nicht müde, sondern ob unser äußerlicher Mensch verdirbt, abnimmt, so wird doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, vergänglich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, weil er uns hilft beim Tragen, meine Lieben, schafft eine ewige und über alle Maßen herrliche Herrlichkeit. Eine wachsende. Und die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das ist so etwas Wichtiges. Freunde, und jetzt mache ich noch einen Sprung. Und zwar in den ersten Korintherbrief. Und im ersten Korintherbrief, da schlage ich das 10. Kapitel auf und lese den 13. Vers. Kapitel 10. Vers 13. Es hat euch noch keine, denn menschliche Versuchung betreten. Aber Gott ist treu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung ein Ende gewinne, dass ihr's ertragen könnt. Passt jetzt auf, Freunde. Das ist jetzt egal, ob wir verfolgt werden oder ob wir krank sind oder ob irgendwie etwas anderes auf uns herankommt, was Gott zulässt und was uns letzten Endes zum Besten mitwirken wird. Meine Lieben, das ist eine Verheißung, die möchte ich dir mitgeben heute. Es hat euch noch keine, denn menschliche Versuchung betreten. Aber Gott ist treu, der euch nicht lässt versuchen, über euer Vermögen, über euer Ertragen können, sondern macht, dass die Versuchung, die Anfechtung, die Prüfung ein Ende gewinne, dass ihr's ertragen könnt. Freunde, rechnet damit. Es wird nie so sein, dass du es nicht ertragen kannst. Er trägt mit. Smyrna. Anfechtung, Verfolgung, Armut. Aber sie sind reich, weil sie Gott erkennen. In seiner wunderbaren, herrlichen Schöne. Und es wird nie zu schwer. Denn er trägt mit. Mein Bruder, meine Schwester, glaub das. Halte das fest. Ich habe noch an den Apostel Petrus gedacht. Das war jetzt beides paulinisch, der zweite und der erste Korintherbrief. Aber Freunde, einer, der auch ganz genau Bescheid weiß, das ist der Apostel Petrus. Ich schlage hier das erste Kapitel, den ersten Brief. Wir haben ja zwei Petrusbriefe. Den ersten Brief auf. Und hier im Kapitel 1 lese ich die Verse 6 und 7. Der erste Brief des Petrus, Kapitel 1, Vers 6 und 7. Ich lese schon einmal von Vers 4 an, dann haben wir es im Zusammenhang. Wir sind berufen zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Das behalten wird im Himmel, euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, zur Glückseligkeit, welche bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit, in der Endzeit, Freunde. In derselben werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid, in mancherlei Prüfung, in mancherlei Anfechtung, auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn nun offenbart wird, Jesus Christus, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt und nun an ihn glaubet, wiewohl ihr ihn nicht seht, und werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und das Ende eures Glaubens davon bringen, nämlich der Seelenglückseligkeit. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, welche auf euch kommen sollte. Und haben erforscht, auf welche und welcherlei Zeit deutete der Geist Christi, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christum kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Meine lieben Freunde, ist es nicht ganz, ganz wunderbar, auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, durchs Feuer gereinigt wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn nun offenbart wird, Jesus Christus, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt. Meine lieben Freunde, Gold wird durchs Feuer geläutet, gereinigt. Das, was wir jetzt leiden in dieser Zeit, ist gar nichts im Vergleich zu dem, was auf uns zukommt. Eine Herrlichkeit, die wir uns nicht vorstellen können. Geschwister, haltet fest. Und ich kann nicht anders, ich muss auch heute Abend, ich muss es, einen Vers wiederholen, weil ich überzeugt bin, dass es einer der allerwichtigsten Verse ist in der ganzen Bibel. Ich habe das persönlich erlebt bis heute. Und ich kann auch sagen, ich bin einmal jung gewesen und alt geworden. Trachtet am Ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles zufallen. Meine lieben Freunde, es ist so wunderbar. Wer gibt, der bekommt ein volles Maß, gerüttelt voll, weil Gott sich nicht schenken lässt. Es ist einfach ein Wunder. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und Freunde, wenn wir schwer tragen, dann darfst du sagen, Herr, hilf mir. Und er kommt und er wird mit dir tragen. Und dann ist plötzlich die Last leicht. Er sagte es, meine Last ist leicht. Und mein Joch ist sanft. Wir sind Genossen, Freunde. Leidensgenossen. Eidgenossen. An diesem eidgenössischen Buß- und Bettag. Aber Gottes Kinder, wir sind Genossen. Glaubensgenossen. Und wir halten fest, was wir haben. Dass niemand unsere Krone raube. Denn diese paar Jährlein, ich kann's euch sagen, sie vergehen in einem Flug. Es ist unvorstellbar, wie schnell. Und plötzlich kommt die Ewigkeit. Und dann nimmst du das hinüber, was du für ihn gewirkt hast. Weil du Segen gewesen bist, Licht und Salz gewesen bist. Ein Geruch des Lebens für andere. Meine lieben Freunde, du bist arm. Nein, du bist reich. Reich in Gott. Sei reich in ihm. Und er wird dich durchtragen und dich segnen und dir helfen und gegenwärtig sein, jeden Tag aufs Neue. Und ich möchte den Gläubigen sagen, in der Verfolgung, er ist bei euch in der Verfolgung. Er war das in Smyrna. Und es hat ein Ende. Da ist die Rede von 10 Tagen. Und Gott lässt nie etwas zu, was für dich zu schwer ist. Er hilft dir in jeder Lage. Jesus ist da, gegenwärtig, in deinem und in meinem Leben. So fürchte dich nun nicht, was noch auf dich zukommen könnte. Fürchte dich nicht. Glaube nur, vertrau ihm. Er kommt zum Ziel, auch durch die Nacht. Amen. Herr, wir danken dir, denn bei dir ist die Nacht nicht finster. Denn du bist das Licht der Welt. Herr Jesus, du kennst die Nächte hier. Du kennst die Flüchtlinge, du kennst diese Zulassungen, Herr. Du lässt es zu. Wir können nicht alles begreifen. Wir können uns, wollen auch manchmal fragen, warum, das dürfen wir. Herr, deine Gerichte sind unergründlich. und deine Wege unerforschlich. Hilf uns. Hilf uns, Herr. Stille sein und hoffen. Werfe die Hoffnung nicht weg, welche eine große Belohnung hat. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Herr, ich preise dich für das ewige Leben. Wer an dich glaubt, der besitzt es. Ich danke dir, dass du uns glücklich machst. Herr, ja, wenn wir arm sind, sind wir doch reich. Reich in Gott. Und ich rede jetzt und bete gar nicht vom Materiellen, sondern es ist ganz egal, in was für einer Situation ich stehe, du bist da. Und du machst mich durch deine wunderbare Gegenwart und Treue durch Hilfe reich. Reich in dir. Herr, ich danke dir. Du bist so wunderbar. Halleluja. Amen. Amen. Wisst ihr, meine Freunde, ich muss euch noch etwas erzählen. Ich war in Polen zur Zeit des Kommunismus. Sie hatten mich eingeladen, ich durfte reden, aber ich musste in jeder Predigt musste ich grüßen. Von der Schweiz grüßen, von meiner Gemeinde grüßen, dann war das ein Grußwort. Aber dann habe ich natürlich eine Stunde gepredigt und immer wieder gegrüßt. Man kann ja immer wieder grüßen, ne? Und Freunde, dort habe ich einen Russen kennengelernt. Wir waren eingeladen zum Mittagessen. Er mit seinem Sohn, ich allein. Am Anfang hat er mir nicht getraut. Hat nicht gewusst, ob ich ein Spion bin. Freunde, ich sage euch, es war schrecklich. Bevor ich ankam, musste die Gemeinde und die Ältesten erscheinen und sagen, wer ich bin und mich anmelden. Und kaum war ich weg, mussten sie wieder hin und mussten sagen, jetzt sei ich weg und. Und die Spitzel, die saßen da. Aber dann, meine lieben Freunde, beim Mittagessen, dann plötzlich sprang der Funken über. Es hat er mir vertraut und dann hat er mir sein Leben erzählt. 10 Jahre war der Mann in der Todeszelle in Russland. Ich sage euch, ich als Schweizer jetzt da, ne? Ich war ganz, ganz klein, ne? Er hat mich eingeladen. Es war ein Fürst Gottes. Und dann hat er mir erzählt, wenn sie gekommen sind und ihn geschlagen haben in der Zelle, dann hat er mir gesagt, sie schlugen mich. Auf die Beine, auf die Füße sind die Tastorgane. Und dann hat er mir gesagt, weißt du, dann habe ich geschrien wie ein Stier, vor Schmerz. Und dann, wenn diese 2 oder 3 Kerle, die haben mich festgehalten, wenn die raus waren, dann kam der Geist Gottes dermaßen über mich, dass ich hüpfte wie die Mastkälber. Von Schmerz keine Spur mehr. Ich lobte und pries Gott. Jesus war da in meiner Zelle und hat mich gesegnet und mich getröstet und mir Kraft gegeben. Und ich war im Weinkeller, hat er mir gesagt, wie die Sulamit, der hat das Hohelied gekannt. Und ich hatte diese wunderbare Freude des Heiligen Geistes. Meine lieben Freunde, ich war so ganz still und klein. Und plötzlich sprang er auf und kam auf mich und hat mich geschüttelt. Und hat zu mir gesagt, weißt du, das ist gar nichts. Ich habe gar kein eigenes dazu getan. Es ist alles nur Gnade und Durchtragen. Und Freunde, jetzt hatte er Gemeinden hin und her in Russland mit über 40.000 Gläubigen. Wisst ihr, Gottes Geist wirkt. Du, meine Freunde, ich will euch etwas sagen. Unser Wohlstand ist unsere Armut. Die sind reich gewesen. Und dann hat er mich eingeladen, hat er mir auch gesagt, du musst immer nur grüßen dann, überall. Ich bin dann nicht nach Russland gegangen. Freunde, da war die große Olympiade damals in Russland, aber der Westen hat kaum mitgemacht. Er hat mir noch so eine Sache da geschenkt, so eine Medaille von dieser russischen Sache da. Ich habe die noch. Das war ein Erlebnis für mich. Und wisst ihr was? Da habe ich an Smyrna gedacht, wo die Myrrhe zerstampft wird und dann den Geruch gab. Freunde, habt keine Angst, was auf euch zukommt. Der Herr ist da. Was habe ich gelesen? Jesus ist treu. Halleluja. Und meine lieben Freunde, jetzt will ich euch entlassen. Ich freue mich, nächsten Sonntag wieder hier zu sein. Wir machen Fortsetzung in der Offenbarung. Ich habe heute einer Frau in Schaffhausen gesagt, die sagte, wie lang kannst du über die Offenbarung reden? Sage ich, du, ich habe aufs wenigste 100 Predigten im Kopf. Alles nur über die Offenbarung. Mehr als 100. Freunde, es ist so ein Reichtum. Ich erlebe dieses Wort und dieses Buch ganz neu. Und ich möchte euch teilhaben lassen. Kommt und ladet Menschen ein. Freunde, der Herr wird uns segnen. Halleluja. Jetzt stehen wir noch auf zusammen.
Der Herr segne dich
und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden. Welcher höher ist denn alle Vernunft und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. Gott befohle. Kommt gut heim, der Liebe. Und ich freue mich schon, nach wieder zu sehen. Das ist.